Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Er hat gestern eine Wahl gewonnen. Kyriakos Mitsotakis, Ministerpräsident in Griechenland. Und er findet, das war
ein Sieg eines Hellen gegenüber einem dunklen Griechenland. Aber ab morgen wartet viel Arbeit auf uns.
Heute haben wir Montag und weil keine Koalition möglich scheint, könnte es Neuwahlen geben. Alles also wieder auf Anfang in Griechenland. Wir fragen in Athen nach. Außerdem Wochenstart mit warmen Temperaturen und der Frage, wie er leicht bekleidet in der U-Bahn. Wie fies sind eigentlich diese Stoffsitze? Hinsetzen oder nicht, was holen wir uns da alles auf die Haut? Und weil auf der Straße öfter mal alles verstopft ist, möchte die Justizsenatorin von Berlin doch noch mal gerne genauer prüfen, ob die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung ist.
Also das kann dann auch für so ein bisschen an der Seitenlinie stehende Unterstützer Folgen haben.
Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio über die möglichen Konsequenzen einer solchen Einstufung. Hört ihr auch in diesem Podcast zum Wochenstart. Es ist Montag, 22. Mai. Kommt gut in diese Woche.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, letzte Woche in Berlin. Kein Tag, an dem nicht der Stadtverkehr lahmgelegt wurde. Durch einen Protest, einen mit Hand- und Sekundenkleber auf der Straße. Die Aktivistengruppe Letzte Generation versucht ja zu stören. Ihr Anliegen ist, dass die Politik mehr tut beim Klimaschutz. Bei jeder Sperrung und bei jeder Blockade wird ermittelt. Die Berliner Staatsanwaltschaft sieht eigentlich bisher keine Anhaltspunkte, dass es sich bei der Letzten Generation im Großen und Ganzen um eine kriminelle Vereinigung handelt. Das will allerdings Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg nicht so stehen lassen. Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio. Warum denn nicht?
Ehrlich gesagt wissen wir das nicht so genau. Die Justizsenatorin hat sich zum Beispiel dpa gegenüber geäußert und hat gesagt, das Leben und der Alltag der Menschen in Berlin, die seien durch die Aktivitäten der Klimademonstranten erheblich beeinträchtigt, mitunter auch gefährdet. Und dann Zitat, daher gilt es, alle gesetzlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Und dazu gehört eben auch die Frage, ob es sich bei der letzten Generation um eine kriminelle Vereinigung handelt. Das ist jetzt eine Begründung, aber ich habe eben gesagt, wir wissen es nicht genau, weil das natürlich keine rechtliche Begründung ist. Das ist eine Begründung vom Ergebnis her, um zu sagen, ich will irgendwie mehr Handhabe haben. Und die eigentlich spannende Frage ist, ist das eine kriminelle Vereinigung?
Was genau muss denn bewiesen werden, um zu sagen, die letzte Generation ist eine kriminelle Vereinigung?
Das Gesetz ist da, obwohl relativ lang, dann doch nicht gar so aussagekräftig. Das geht um Paragraph 129 des Strafgesetzbuches. Und da wird unter Strafe gestellt, und zwar erhebliche Strafe, bis zu 5 Jahre oder Geldstrafe. Zitat, wer eine Vereinigung gründet oder sich an einer Vereinigung als Mitglied beteiligt, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist. Die müssen eine bestimmte Schwere haben. Das ist aber hier keine Frage, dass die gegeben ist, wenn wir auch nur von Nötigung ausgehen, zum Beispiel durch die Blockaden. Also die gerichtet ist auf die Begehung von Straftaten. Das heißt, der Sinn dieser Vereinigung muss gerade die Begehung von Straftaten sein. Ich habe eben gesagt, in dem Gesetz steht gar nicht so wahnsinnig viel drin. Es ist so, dass das eine sogenannte Vorfeldstraftat ist. Das heißt, nur eine Vereinigung zu gründen, ohne dass man irgendwas damit tut, ohne dass man einen Strich dann auch schon erstmal in die Tat umsetzt, das ist schon strafbar. Das ist kein Gesinnungsstrafrecht, aber Gesinnungsstrafrecht will man eben auch vermeiden. Und deswegen haben Gerichte gesagt, die Latte muss ziemlich hoch liegen. Es muss eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit von so einer Vereinigung ausgehen. Und das muss man sich hier wirklich fragen, ob das der Fall ist.
Lass uns mal auf die Folgen schauen. Welche Konsequenzen hätte das denn für die AktivistInnen, wenn die letzte Generation jetzt zur kriminellen Vereinigung erklärt wird?
Höchststrafe 5 Jahre oder Geldstrafe. Jetzt muss man natürlich dazu wissen, solche Höchststrafen werden nie ausgeworfen. Das ist also ein Rahmen und hier wären wir ganz sicherlich im unteren Bereich. Aber tatsächlich die Drohung ist Freiheitsstrafe. Wie gesagt, das darf man nicht zu wörtlich nehmen. Auch bei der bloßen Nötigung steht bis zu 3 Jahre Freiheitsstrafe im Gesetz und das ist völlig klar, dass das keine 3 Jahre gibt. Aber trotzdem, das ist ein gewichtiger Straftatbestand und das ist ja kein Wunder, weil das, was da bestraft wird, eben die besondere Gefährlichkeit ist, die gerade dadurch entsteht, dass man so eine Struktur bildet, aus der heraus man dann eine größere Schlagkraft hat, um eben Straftaten zu begehen. Wie gesagt, das, woran man da denkt, ist die Mafia, ist der Drogenring. Das sind eben Vereinigungen, die gerade gefährlich sind, weil Leute in der Weise zusammenwirken. Ob das nun hier passen mag oder nicht.
Würde das denn bedeuten, rein theoretisch, dass jegliches Engagement, das eine Person für die letzte Generation dann hat, strafbar ist?
Bei dieser Frage der Unterstützung, wenn ich mal eine kriminelle Vereinigung habe, dann ist man auch mit der Unterstützung relativ schnell dabei. Dann muss man zum Beispiel als Unterstützer gar nicht ein ganz bestimmtes Ziel dieser Vereinigung unterstützen, sondern es reicht, dass man die Vereinigung als solche mitträgt und unterstützt. Also das kann dann auch für bloße, so ein bisschen an der Seitenlinie stehende Unterstützer Folgen haben.
Den Protest nicht einfach so aushalten, will Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg. Sie möchte weitere juristische Schritte gegen die Aktivistengruppe Letzte Generation prüfen lassen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er war am Ende dann doch der klare Sieger.
Es gibt keinen Zweifel, dass das politische Erdbeben, das wir jetzt erlebt haben, uns dazu aufruft, den Prozess der Bildung einer Regierung zu beschleunigen, damit unser Land wieder eine erfahrene Hand am Steuer hat.
Und diese Hand soll die vom griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis sein. Seine konservative Partei Nea Dimokratia hat die Wahl in Griechenland gestern klar gewonnen, 40,8% der Stimmen abgeholt und liegt damit deutlich vor der linken Oppositionspartei Syriza. Die haben 20,1% gestern geholt. Sprechen wir darüber mit unserem Korrespondenten in Athen, mit Moritz Pompel. Moritz, es gibt ja einen klaren Wahlsieger, aber trotzdem spricht man jetzt nach der Wahl über Neuwahlen. Warum?
Ja, es ist so. Also Mitsotakis setzt auf diese Neuwahlen, hat es heute ganz klar kommuniziert. Insofern, diese Wahl ist im Grunde schon wieder nichtig. Und das hat damit zu tun, dass gestern bei dieser Wahl ein Wahlsystem gegolten hat, bei der jemand, der die absolute Mehrheit hätte erreichen wollen, so um die 48% gebraucht hätte. Mitsotakis hat gestern 41 knapp erreicht. Das reicht ihm also nicht für die absolute Mehrheit. Und er setzt jetzt auf diese Neuwahl, weil dann ein anderes Wahlsystem gilt, bei der Sieger Bonussitze im Parlament bekommt. Und da reichen dann schon 36-37% aus, damit man dann alleine weiterregieren kann.
Lass uns das nochmal erklären. Also bei der nächsten Wahl bekommt die stärkste Partei automatisch, wie du sagst, Bonussitze dazu. Ja. Ist das nicht ein bisschen undemokratisch?
Naja, es ist schon etwas fragwürdig, dieses Ganze, finde ich, dass man, ist jetzt aber meine eigene Meinung, dass man dann alle Griechen nochmal zur Wahl ruft. Aber es ist eben so, Alexis Tsipras, der Chef der linken Syriza, hatte das Wahlsystem erst 2016 geändert, sodass es eben wie gestern stattgefunden hat, eine einfache Verhältniswahl. Und lange galt aber vorher ein Wahlsystem in Griechenland, was dann dem der Neuwahl entspricht, dass es eben Bonussitze gab. Daran hatte man sich lange gewöhnt in Griechenland, dass es immer eine starke Partei gegeben hat. Koalitionen sind hier in Griechenland extrem unbeliebt und deswegen wird das Ganze auch nicht sonderlich hinterfragt.
Dann lass uns mal gucken, womit Mitsotakis so beliebt war. Was waren denn seine Themen? Womit hat er denn gepunktet?
Also das Thema, mit dem er am meisten gepunktet hat, ist ganz klar die Wirtschaft und das Geld, das jeder in der Tasche hat. Es ist so, dass Griechenland ziemlich gut dasteht im Moment und dass es einen Rekord an dem Export verzeichnen kann. Es konnte seine Schulden beim Internationalen Währungsfonds früher zurückzahlen, hat sogar einen kleinen Haushaltsüberschuss erwirtschaften können, mit dem die Regierung von Mitsotakis 10 Milliarden Euro an die Bürger an Energiesubventionen auszahlen konnte zuletzt. Und also trotz aller Krisen, trotz Corona, trotz des Ukraine-Krieges steht Griechenland momentan ziemlich gut da, auch wenn das lange nicht bei allen Menschen ankommt im Land. Und so konnte die Partei von Mitsotakis, konnte er punkten, auch wenn die Regierung ja an anderer Stelle durchaus Probleme hat oder auch in Skandale verwickelt ist. Einer davon beispielsweise ein Abhörskandal, bei dem Journalisten und Journalistinnen abgehört worden sind, auch Politiker. Und da reichen die Fäden bis heran an Mitsotakis Büro.
Was kriegst du mit von den jüngeren Menschen in Griechenland? Welche Themen beschäftigen die? Und sind die auch im Team Mitsotakis?
Also wir haben schon festgestellt, jetzt bei den Wahlpartys auch oder bei den Abschlusskundgebungen, dass bei Mitsotakis doch eher ein gediegeneres Publikum unterwegs war, auch eher ältere Menschen. Menschen und bei Syriza waren doch mehr Junge auch da. Wir haben ja im Vorfeld viel auch im Land berichtet oder waren unterwegs, waren beispielsweise in Larissa, in der Stadt Larissa in Mittelgriechenland, ganz in der Nähe dort, wo dieses schwere Zugunglück Ende Februar passiert ist, haben dort mit vielen jungen Menschen gesprochen und für die war ja das Zugunglück tatsächlich ein Moment, bei dem sie dann alle auf die Straße sind und nicht nur dagegen protestiert haben, dass die Regierung da Versäumnisse gehabt hätte, sondern es ging dann auch ganz generell um die Perspektiven, um Land, um Jobmöglichkeiten und so weiter. Viele haben gesagt, uns bleibt eigentlich nicht viel, außer ein Leben lang im Café zu jobben, so ungefähr. Und das trifft natürlich lang nicht für alle zu. Insgesamt ist die Stimmung gar nicht so schlecht, aber es gibt große Probleme und nach wie vor ist die Jugendarbeitslosigkeit ja auch relativ hoch.
Und wie war es mit der Stimmung generell, was zu ändern oder zumindest den Politikerinnen und Politikern das anzuvertrauen? Es ist ja heute zu lesen, ganz unterschiedliche Zahlen, 56%, 58% oder 60% Wahlbeteiligung?
Ja, also Mitsotakis hat vorhin nochmal gesagt, er ist stolz, es ist die höchste Wahlbeteiligung seit langem. Man kommt jetzt auf 61% und das ist sogar noch etwas mehr als bei der letzten Wahl. Und traditionell ist die Wahlbeteiligung in Griechenland nicht so hoch, wenn man sich die letzten Wahlen anschaut, liegt die immer so zwischen 56% und 60%. Insofern ist das jetzt gar nicht so schlecht. Viele der jungen Menschen, die wir gesprochen haben, haben tatsächlich auch gesagt, also wir wählen eher Protest oder gehen gar nicht zur Wahl dieses Mal, um ihre Form des Protestes eben auch auszudrücken.
Also, trotzdem bleibt die Wahl von gestern in Griechenland nichtig, ist die Einschätzung unseres Korrespondenten in Athen, Moritz Pompel zumindest. Es wird zurückgekehrt zu einem alten Wahlsystem, weil der Gewinner, der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis, zwar gewonnen hat, aber nicht die absolute Mehrheit erreicht hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Europäische Datenschutzregeln und die großen Internetriesen aus den USA, da gibt's immer mal wieder Beef. Jetzt geht's um richtig viel Geld. Die irische Datenschutzbehörde hat den Facebook-Konzern Meta zu einer Rekordstrafe von 1,2 Milliarden Euro verdonnert. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was hat denn Facebook bzw. Meta da genau falsch gemacht?
Es geht darum, dass Facebook Nutzerdaten aus Europa in die USA übermittelt und dann nach dem US-Recht amerikanische Geheimdienste auf die Daten auf den US-Servern zugreifen können. Und das ganze Verfahren geht auf eine Beschwerde zurück, die der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems vor rund 10 Jahren eingelegt hat, nachdem durch den US-Whistleblower Edward Snowden der ganze NSA-Überwachungsskandal aufgedeckt wurde. Und weil sich an der Rechtslage bisher noch nichts groß geändert hat, könnten auch heute noch die US-Geheimdienste auf Facebook-Nutzerdaten aus Europa zugreifen, um uns auszuspionieren, ist die Befürchtung.
Klingt jetzt auch ein bisschen danach, dass diese Milliardenstrafe nicht alles ist, was Facebook jetzt noch machen muss?
Nein, damit verbunden ist auch die Forderung, diese Nutzerdatenübertragung im nächsten halben Jahr zu stoppen und die Daten der letzten 10 Jahre aus den USA zurückzuholen bzw. dort zu löschen. Das wäre technisch und finanziell eine ganz schöne Herausforderung. Neben der Geldstrafe natürlich, die ist mit 1,2 Milliarden Euro das teuerste, was bisher in der EU an Datenschutzstrafen verhängt wurde. Meta überholt damit Amazon, das 2021 zu einer Strafe verdonnert wurde von rund einer Dreiviertelmilliarde.
Facebook oder Meta ist es ja nicht so bekannt, dass das Gönnernetzwerk ist. Der Konzern wehrt sich bestimmt gegen die Entscheidung, oder?
Ja, der Meta-Konzern, der will Einspruch einlegen. Meta-Manager sagen, diese Entscheidung sei unfair und sie könnte einen gefährlichen Präzedenzfall für andere Online-Unternehmen darstellen, die auch Daten zwischen der EU und den USA hin und her transferieren. Die Entscheidung mit dieser Strafe jetzt betrifft zwar konkret nur die Daten von Facebook, nicht mal andere Meta-Dienste wie WhatsApp oder Instagram, aber prinzipiell hätte das Ganze auch andere US-Tech-Giganten treffen können, die nach dem gleichen Recht arbeiten. Mit diesem Einspruch könnte es Meta jetzt auch darum gehen, so ein bisschen auf Zeit zu spielen. Denn wenn so ein Berufungsverfahren läuft, dann könnten Jahre vergehen, bis diese ganze Entscheidung endgültig in Kraft tritt. Und aktuell laufen Vorbereitungen zu einem neuen US-europäischen Datentransferabkommen. Das soll nach letzten Angaben der EU-Kommission bis zum Sommer fertig sein.
Würde das denn alle Probleme lösen?
Das muss man abwarten. Also der österreichische Datenschutzaktivist Schrems sagt, dass sich da Facebook und Meta besser nicht drauf verlassen sollten, denn es gab auch schon mal zwei frühere Anläufe zu Datenabkommen zwischen den EU und den USA, was die beide am Europäischen Gerichtshof EuGH gescheitert sind. Und dass das passiert, hält jetzt auch Schrems wieder für wahrscheinlich, weil da einfach zwei völlig unterschiedliche Ideen über Daten und Datenschutz aufeinanderprallen.
Können wir das nochmal erklären, welche Ideen das sind?
Also in den USA, da pochen eigentlich alle Präsidenten der letzten Jahre von Obama über Trump bis hin zu Biden auf das Recht, dass sie an die Daten rankommen, um Gefahren abwehren zu können. können. Also Fokus Sicherheit, davor Gefahren. Und die EU legt dagegen viel Wert auf Datenschutz, wobei einige EU-Institutionen da besonders streng sind. Einerseits, wie gerade schon erwähnt, der IUGH, der die letzten Datenabkommen mit den USA kassiert hat, aber auch der Europäische Datenschutzausschuss. Der hat die irische Datenschutzbehörde erst dazu gebracht, überhaupt jetzt diese hohe Strafe gegen Facebook zu verhängen. Denn Irland gilt im Umgang mit diesen ganzen großen Tech-Giganten eher so als milde. Der irische Staat verdient nämlich ganz gut daran, dass große US-Firmen ihren Europasitz gerade in Irland haben. Aktivisten und Aktivistinnen haben die irische Datenschutzbehörde dafür früher immer wieder dafür kritisiert, dass sie zu lax und zu langsam unterwegs war.
Ja. Und jetzt sieht es so aus, dass der Facebook-Mutterkonzern Meta von der irischen Datenschutzbehörde zu einer Rekordstrafe von 1,2 Milliarden Euro verdonnert wurde, weil er die Daten von europäischen Facebook-Nutzerinnen und Nutzern auf US-Servern speichert und da kann theoretisch der US-Geheimdienst drauf zugreifen. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten mit den Details von uns.
Deutschlandfunk Nova Update.
Staubsaugen, Spülmaschine ein-, ausräumen, Wäsche waschen, Einkaufsliste schreiben, einkaufen, Arzttermine machen. Das sind ja alles so Sachen, ich sag mal, die machen bedingt Spaß. Aber sie müssen natürlich gemacht werden. Und diesen Job übernehmen in vielen Fällen Frauen. Unbezahlt und nicht nur für sich, sondern meist für mehrere Personen gleichzeitig. Spanien will das jetzt ändern und die sogenannte Care-Arbeit zwischen Menschen, die zusammenleben, besser aufteilen. Jetzt könnt ihr sagen, naja, da muss man einfach den Arm heben und mal sagen, mach das doch. Aber das funktioniert ja oft so nicht. Deswegen will die Regierung ab September in Spanien eine App auf den Markt bringen, in der alle festhalten können, welche und wie viel Care-Arbeit sie übernommen haben. Wir schauen uns das genauer an. Anna-Katharina Küsters aus unserer Nova-Redaktion hat das Thema für uns gescannt. Wie soll das denn helfen, die Care-Arbeiter bitte schön besser aufzuteilen?
Also es müssen natürlich erstmal alle in der Familie, Partnerschaft, WG oder sonstiger Konstellation, in der man zusammenlebt, mitmachen und wirklich alles eintragen. Und nach kurzer Zeit sollst du dann schon sehen können, wer in welchen Bereichen mehr übernimmt in Sachen Care-Arbeit. Und zwar auch von den unsichtbaren Care-Arbeiten. Also die spanische Staatssekretärin für Gleichstellung hat ein Beispiel gegeben. Es mag zwar sein, dass es 20 Minuten dauert, die Küche zu putzen, aber damit du das überhaupt machen kannst, muss auch jemand dran gedacht haben, Putzzeug zu besorgen. Mhm. Und dieses Mitdenken zählt eben auch zur unbezahlten Care-Arbeit.
Und wenn die App dann anzeigt, dass eine Person deutlich mehr macht, sollten dann alle die Arbeit im besten Fall unter sich aufteilen oder wie läuft's?
Ja genau, so das ist der Plan. So eine strikte Aufgabenteilung macht auch in vielen Fällen Sinn. Grundsätzlich geht es aber auch darum, beispielsweise Haushaltsaufgaben nicht mehr automatisch Frauen zuzuordnen, sondern halt alle im Haushalt einzubinden.
Jetzt ist das ja ein Thema, das nicht unbedingt neu ist, dass Frauen mehr unbezahlte Care-Arbeit leisten als Männer. Aber lass mal schauen, hat sich da hinsichtlich dieser Aufteilung denn irgendwas getan in den letzten Jahren?
Also in Deutschland ist der Gender Care Gap immer noch groß. Der Gender Care Gap misst die Lücke in der Zeitverwendung von Frauen und Männern für unbezahlte Care-Arbeit. Andrea Schäfer ist Soziologin und arbeitet viel zum Thema geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Sie sagt,
auch wenn da immer noch ganz große Lücken klaffen und sowas. Aber wir wissen, dass sozusagen es zu Umbrüchen kommt.
Also Umbrüche im Sinne von, wir verändern ganz allmählich unsere traditionellen Vorstellungen von Arbeitsaufteilung und das Zusammenleben wird ein bisschen angepasst. Von Gleichberechtigung sind wir aber echt noch deutlich entfernt. Frauen wenden im Durchschnitt pro Tag in Deutschland 52,4% mehr Zeit für unbezahlte Care-Arbeit auf als Männer. Und das schwankt je nach Lebensabschnitt auch noch mal viel stärker.
Und welcher Lebensabschnitt ist da besonders betroffen?
Also zwischen dem 30. und 39. Lebensjahr wird es richtig krass, da springt der Gender Care Gap auf 106% an. Frauen bringen also mehr als doppelt so viel Zeit für die Arbeit, für die Care-Arbeit wie Männer auf. Und zwischen dem 20. und 24. Lebensjahr ist der Unterschied noch am geringsten. Da investieren Männer laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung etwa 2 Stunden pro Tag in Care-Arbeit. Frauen 3 bis 4. Mhm. Der Gender-Care-Gap liegt da also bei 25%.
Was sind da der Grund dafür, dass das so weit auseinandergeht zwischen 30 und 40?
Ja, das liegt meistens an den Kindern. Das klingt jetzt irgendwie hart, aber zwischen 30 und 40 gründen viele Menschen eine Familie und bekommen Kinder. Und die meiste Arbeit in diesem Bereich übernehmen immer noch die Frauen. Die Care-Arbeitszeit von Frauen wird dann zwar mit 40 wieder ein bisschen weniger, aber sinkt nicht mehr so stark ab wie mit Anfang 20. Und das liegt unter anderem auch daran, dass Frauen dann teilweise die Pflege von Angehörigen übernehmen.
Gibt es denn auch Zahlen zu Paaren ohne Kindern? Also wie sieht das da aus? Ist der Unterschied dann da auch so stark?
Nee, also da ist ein bisschen weniger. Das Bündnis Sorgearbeit Fair Teilen hat auf der Gender Care Gap von Paaren geschaut. Bei solchen mit Kindern lag er bei 83%, bei solchen ohne nur bei 36%. Mhm. Bei gleichgeschlechtlichen Paaren gestaltet sich die Gleichberechtigung übrigens auch schwierig. Soziologin Andrea Schäfer sagt die Vorstellung,
dass in gleichgeschlechtlichen Paarhaushalten tatsächlich aufgrund der Konstellation, ne, der gleichgeschlechtlichen Konstellation, egalitäre Arbeitsteilung vorhanden wäre, die greift zu kurz. Die kann man nicht so annehmen.
Eine Studie konnte zum Beispiel zeigen, dass bei einem lesbischen Pärchen mit Kindern die gebärende Person auch mehr unbezahlte Care-Arbeit leistet.
Also wir halten fest, der Gender Care Gap ist immer noch groß. Spanien will dagegen jetzt was unternehmen, bringt ab September eine App raus, mit der sich auch eher unsichtbare Care-Arbeit deutlich dokumentieren lässt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es macht doch Spaß, bei diesen Temperaturen in die neue Woche zu starten. Über 20 Grad, wenn es noch höher geht, dann spricht man ja schon von Sommer. Und dann steigen wir ein, fahren vielleicht in den Park mit der U-Bahn. So, haben wir natürlich kurze Hose an. Was ist mit dem Sitz da? Berührt ja quasi die Haut den Sitz, wo schon ein paar vorher gesessen sind und auch reingeschwitzt haben. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Celine Wegert wollte mal wissen, wie schlimm das eigentlich ist, auf diese Textilsitze in Bus und Bahn sich zu setzen jetzt.
Die Sonne knallt, in der U-Bahn sind gefühlt 1000 Grad, dein Rücken wird so langsam nass, sogar deine verdammte Oberlippe schwitzt. Und wenn du schon komplett schmilzt, was klebt dann erst alles an den Sitzen? Und willst du das wirklich? Dich hinsetzen mit kurzer Hose? Die schlechte Nachricht zuerst. Auf den Oberflächen in unseren Bussen und Bahnen sammelt sich eine ganze Menge unschönes Zeug.
Also es gibt ja immer mal wieder Studien auch zu Sitzen und anderen Oberflächen, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und man muss sagen, man findet da eigentlich immer was. Ja, also man findet da eigentlich immer den ganzen Zoo an Mikroorganismen, einschließlich der Fäkalkeime. Das heißt, steril sind diese Oberflächen natürlich nicht.
Sagt Mikrobiologe Dirk Bockmühl, a.k.a. der Mann, der uns hier gerade auch wirklich die letzte Illusion genommen hat, dass Sitze in Bus und Bahn vielleicht doch super clean sind. Dabei kann es durchaus einen Unterschied machen, ob der Sitz mit Stoff bezogen ist oder nicht. Sitze mit Stoffbezug können sogar besser sein als ihr Ruf.
Da gibt es schon Sachen, die kriegt man nicht so gut raus. Generell geht es aber, wenn ich jetzt zum Beispiel um Infektionsrisiko gucke, auch um die Kontaktfläche. Das heißt, wie viel Möglichkeit habe ich denn wirklich damit in Kontakt zu treten? Und da sind Textilien tatsächlich gar nicht so schlecht.
Glatte Oberflächen seien prädestinierter dafür, dass mehr Keime auf der Kontaktfläche sitzen, sagt Dirk Bockmühl. Pauschalisieren könne man das aber nicht, weil Material und Beschaffenheit ja überall anders sind. Aber es gibt auch wirklich gute Nachrichten. Die erste ist, Busse und Bahnen werden natürlich sauber gemacht. In Köln zum Beispiel mehrmals die Woche, sagt Stefan Arnemüller, Mediensprecher bei den Kölner Verkehrsbetrieben.
Die Bahnen werden genauso wie die Busse praktisch täglich innen gereinigt. Nicht nur die Fußböden, sondern dann auch gleich die Sitze.
Das Ganze passiert meist dann, wenn wir es gar nicht mitkriegen.
Die Fahrzeuge fahren nachts auf den Betriebshof ein, werden da behandelt. Wenn wir alle schlafen, sind viele Einzelmännchen unterwegs. Die machen die Durchsicht, ob die Verkehrssicherheit gegeben ist. Die führen Reinigungen drinnen durch.
Auch zum Beispiel die Berliner S-Bahn schreibt auf ihrer Website:
Jede S-Bahn wird einer nächtlichen Innenreinigung unterzogen. Alle 14 Tage wird im Werk eine Intensivreinigung vorgenommen und vierteljährlich erfolgt eine Grundreinigung. Dabei wird jede Ecke, jede Kante gereinigt, jeder Sitz gesäubert und beispielsweise der Fußboden behandelt und versiegelt.
Und jetzt noch die viel wichtigere, gute Nachricht Nummer 2. Nur weil auf den Sitzen Dinge kleben, die wir gar nicht wissen wollen, heißt das nicht, dass das auch gefährlich ist, sagt Mikrobiologe Dirk Bockmühl.
Über gesunde Haut, und das gilt eben auch, wenn ich mit einer kurzen Hose auf diesem Sitz sitze, übrigens auch für Toilettensitze ganz genauso, da findet eigentlich keine Infektion statt, mal von Hautpilzen abgesehen, aber die spielen eben keine so wahnsinnig große Rolle da.
Heißt also, nur weil es sich vielleicht komisch anfühlt, weil ich drüber nachdenke, wer schon alles in meinen Sitz reingeschwitzt hat, dramatisch ist das nicht unbedingt. Ein bisschen anders ist das, wenn wir Armlehnen oder die Haltestangen anfassen.
Die Haut ist eine sehr gute Barriere. Die meisten Infektionen über Oberflächen, die passieren über die Schleimhäute. Das heißt, ich habe die an den Händen. Bakterien beispielsweise oder Viren, und dann reibe ich mir damit in die Augen oder pull mir in den Zähnen, ja, und dann habe ich sozusagen diese Bakterien von meinen Händen auf eine Schleimhaut übertragen, und das ist der Infektionsweg.
Oder Infektionsweg Nummer 2, wir kennen es aus der Pandemie, die Aerosole, also wenn Infektionen über Tröpfchen in der Luft übertragen werden. Heißt also unterm Strich, mit kurzer Hose in die Bahn setzen fühlt sich vielleicht doof an, ist aber in der Regel nicht gefährlich. Kein Händewaschen vorm Eisessen, dagegen schon eher.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.